Ich nehme euch mal mit hinein in eine Situation in meiner Schulzeit. Vielleicht kennt der ein oder andere auch so eine ähnliche Situation. Sportunterricht in der 6. Klasse. Es wurde Fußball gespielt und dafür braucht es ja bekanntlich 2 Mannschaften. Und vom Lehrer wurden dann 2 Personen ausgewählt, die durften dann nach und nach immer einen Schüler oder eine Schülerin in ihre Mannschaft wählen. So, die beiden Mannschaften, die werden immer größer und größer und der Rest der Nichtgewählten, der wird immer kleiner. Und wir Elfjährigen, wir hüpfen und rufen und wedeln mit den Armen, hier, nimm mich, ich will jetzt auch endlich gewählt werden. Auch ich rufe da mit. So, und es sind am Ende nur noch 6 Leute übrig und langsam, da wird es ganz schön peinlich. Und auch wenn ich nicht unbedingt zu dem Erfolg der Fußballmannschaft beitragen werde, so möchte ich doch auch gewählt werden. So, und endlich, da kommt der erlösende Ruf, Laura. Schön. Endlich, da bin ich gewählt. Da gehöre ich dazu. Das Gefühl, nicht genommen zu werden, zurückzubleiben, das tut weh. Und wenn andere einem vorgezogen werden, dann ärgert mich das. Aber dann irgendwann, dann ist Anpfiff und das Spiel beginnt und der ganze Ärger ist schnell wieder vergessen. Doch wenn ich ehrlich bin, wird mich das ein Leben lang begleiten. Diese Fragen, werde ich angenommen? Bin ich gut genug? Beliebt genug? Jede Ablehnung, die nagt an meinem Selbstwertgefühl. Und jedes Angenommenwerden, das lässt mich jubeln und aufatmen. Und am Ende auch Luftsprünge machen. Als Christinnen und Christen, da sind wir dazu aufgefordert, andere mit der selbstlosen Liebe zu lieben, die Jesus am Kreuz zeigt. Herausfordernd genug. Allerdings, da vergessen wir häufig, dass der erste Schritt zu einer aufrichtigen Nächstenliebe darin besteht, uns selbst zu lieben. Von Kindesbeinen an, da werden wir mit Nachrichten überschüttet, die uns weismachen wollen, eben nicht zu genügen. Ständig, da vergleichen wir uns mit anderen, sehnen uns nach Vollkommenheit, suchen Zustimmung von außen. Die Folge ist, wir vernachlässigen unsere eigenen Bedürfnisse und stellen die Bedürfnisse anderer über uns. Vielleicht glauben wir sogar, dass es selbstsüchtig oder sündhaft ist, sich selbst zu lieben. Und auch bei Jesus, da wurde zuallererst zitiert, seine Forderung nach Nächstenliebe und Feindesliebe. Aber dass das Gebot der Nächstenliebe in der Bibel immer mit einem ganz kleinen Zusatz versehen ist, das wird lange Zeit verdrängt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Vielleicht erkennt ihr den Satz, du kannst deinen Nächsten überhaupt erst lieben, wenn du dich selbst liebst. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, der hat mich oft irritiert. Denn ich dachte, naja, aber ich hab doch meinen Nächsten lieb. Ich achte und schätze ihn vielleicht sogar viel mehr als mich selbst. Ich finde den anderen doch hübscher als mich und liebe ihn mehr. Und dann musste ich mir ganz ehrlich die Frage stellen, was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Eine zu große Nase, müde Augen, vielleicht fühlst du dich zu dick oder zu dünn, vielleicht hast du zu wenig Bart und wünschst dir mehr, vielleicht siehst du jemand Genervten, jemand Gestressten. Jemand, der heute Morgen schon wieder unfair zu seinen Kindern war. Jemand Gewöhnlichen. In einem Buch von Charlie Mackery teilen ein Junge, ein Maulwurf, ein Fuchs und ein Pferd einen Weg gemeinsam und unterhalten sich. Und der Junge, der sagt irgendwann zu dem Maulwurf, manchmal fürchte ich, ihr merkt, dass ich einfach nur gewöhnlich bin. Und der Maulwurf, der antwortet, um geliebt zu werden, da musst du nicht außergewöhnlich sein. Es ist wirklich nicht einfach, sich selbst zu lieben, in den Spiegel zu sehen und mir selbst zu sagen, ich liebe dich. Doch wenn wir das tun, dann macht es einen riesigen Unterschied. Als ich mich selbst zu lieben begann, so beginnen alle Abschnitte eines Textes von Charlie Chaplin. Es bleibt offen, ob darin eine bewusste Entscheidung liegt. Ab jetzt, da liebe ich mich selbst. Oder ob es vielleicht eher so ein Rückblick war, wo man verwundert feststellt, ich kann mich ja selber lieben. Das Gedicht, das beschreibt, was Selbstliebe eigentlich bewirkt. Als ich mich selbst zu lieben begann, da habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur rechten Zeit am rechten Ort bin. Und alles genau zum rechten Zeitpunkt geschieht. Von da an, da konnte ich gelassen sein. Heute weiß ich, das ist Vertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, da habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen. Und da konnte ich sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich selbst zu lieben begann, da habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. Seitdem, da habe ich mich weniger geirrt. Heute weiß ich, das ist gemeint mit Bescheidenheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, da habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich ist. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, was mich hinunterzieht oder mich von mir selbst entfernt. Erst nannte ich diese Haltung gesunden Egoismus. Doch heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Doch wie geht das denn jetzt nun, mich selbst zu lieben? Die Bibel, die lehrt uns, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, dass wir wundervoll gemacht sind. Schon ganz am Anfang der Bibel in Genesis 1 steht, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn. Das bedeutet, dass wir es verdienen, geliebt und geachtet zu werden. Nicht nur von anderen, sondern eben auch von uns selbst. Du bist geliebt. Wie fühlt sich das an, wenn du diesen Satz hörst? Meinst du, du hast es verdient, geliebt zu werden? Zu einem der größten Hindernisse für Selbstliebe, da gehören negative Selbstgespräche. Wie oft halte ich an negativen Überzeugungen über uns selbst fest? Zum Beispiel, ich bin nicht klug genug oder ich bin es eben nicht wert, geliebt zu werden. Diese Überzeugungen, die können ganz tief verwurzeln und schwer zu überwinden sein. Aber sie sind nicht wahr. Vielleicht kennst du eines dieser folgenden inneren Selbstgespräche. Jedes Mal, wenn ein positiver Gedanke kommt, da kommt sofort ein Satz angeflogen, der eben alles wieder kaputt macht. Ich bin stolz auf die Fortschritte, die ich in meiner Karriere gemacht habe. Ich bin nicht wirklich gut genug und verdiene diesen Erfolg eigentlich gar nicht. Ich habe eine starke und unterstützende Gruppe von Freunden. Sie haben wahrscheinlich nur Mitleid mit mir und mögen mich nicht wirklich. Ich habe bei diesem Projekt wirklich gute Arbeit geleistet. Ich habe es nur durch Glück geschafft, nicht durch meine eigenen Fähigkeiten oder harte Arbeit. Doch Gott, der denkt anders über dich. Er schaut dich mit seinem liebenden Agape-Blick an und er sagt über dich, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark und ich helfe dir. Ich halte dich fest mit meiner rechten Hand, die für Gerechtigkeit sorgt. Gott weiß, wie es uns geht, was wir von uns denken und fühlen. Und da muss ich auch immer wieder an das Buch von Charlie Mackery denken. Der Junge, der fragt, also wisst ihr alles über mich? Und das Pferd antwortet, ja. Da fragt der Junge, und ihr liebt mich trotzdem? Und das Pferd antwortet, wir lieben dich erst recht. Also wisst ihr alles über mich und ihr liebt mich trotzdem? Wir lieben dich erst recht. Genauso ein Dialog, der könnte zwischen uns und Gott stattfinden. Und Markus, der hat eben Psalm 139 vorgelesen. Darum geht es genau darum, dass Gott uns so sehr kennt, selbst unsere innersten Gedanken und Gefühle. Und erst recht betont er, dass wir wunderbar gemacht sind. Wir sind geliebt und angenommen, eben genauso wie wir sind. Erst recht lieben wir dich. Neben bestätigenden Selbstgesprächen hat uns Gott auch noch mehr gegeben, was uns helfen kann, zu wahrer Selbstliebe durchzudringen. Die geistliche Selbstfürsorge durch Gebet, das Bibelstudium, Gottesdienste und Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, das ist entscheidend für ein gesundes geistliches Leben, ein positives Selbstbild und eine Förderung der Selbstliebe. Deshalb, da schauen wir uns diese klassischen geistlichen Disziplinen einmal mit einem besonderen Blick an, wie sie uns eben in unserer Selbstliebe stärken können. Fangen wir an, das Gebet als Herzstück der spirituellen Selbstfürsorge. Das Gebet, das ist das ultimative Einzelgespräch mit Gott, bei dem wir eben unsere ganzen innersten Gedanken und Gefühle, unsere Erfahrungen und Situationen, die uns belasten, preisgeben können. Diese persönliche Verbindung, die ebnet den Weg eben für ein besseres Verständnis von uns selbst und unseren Platz in dem Großen und Ganzen. Je mehr wir beten, desto stärker da wird unsere Verbindung zu Gott. Und das wird uns auf unserem geistlichen Weg voranbringen. Es ist absolut atemberaubend, dass wir als Christen eben das Privileg haben, mit dem Schöpfer des Universums zu sprechen. Dieser allmächtige Gott, der Sterne und Planeten formt und das Leben selbst ins Dasein ruft, der möchte sich mit uns unterhalten. Es ist ein Zeichen selbstloser, grenzenloser Liebe, dass er uns als seine Kinder betrachtet und uns ermutigt, zu ihm zu kommen, und zwar mit allem, was wir brauchen. Hast du eine Gebetsroutine? Wie sieht sie aus oder wie könnte sie vielleicht aussehen? Zweitens, das Bibelstudium für geistliches Wachstum und Verständnis. Es ist einfach unglaublich, wenn wir darüber nachdenken, dass die Bibel im Grunde genommen ein ganz großer, langer Liebesbrief Gottes an uns ist. Nein, nicht einfach nur eine ganz kurze WhatsApp-Nachricht oder ein Herzchen unter einem Instagram-Post, sondern stattdessen hat sich der Schöpfer des Universums, übertragen gesprochen, mit Feder und Pergament hingesetzt und einen echten Brief geschrieben, um dir persönlich zu zeigen, dass er dich liebt. Er schreibt: Hey, ich habe dich nicht vergessen. Ich war die ganze Zeit bei dir und ich liebe dich noch immer wie am ersten Tag. Da kann man schon mal Gänsehaut bekommen, oder? Wenn du also bei deinem nächsten Mal in der Bibel liest, dann kannst du dir vorstellen, wie Gott dir mit jedem Wort seine Liebe zusichert. Lass dich von diesem unglaublichen Liebesbrief inspirieren. Wann hattest du das letzte Mal Gänsehaut beim Lesen eines Bibelverses? Das dritte. Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zur Unterstützung und Ermutigung. Stell dir vor, du bist in einer großen Familie, in der jeder für jeden da ist. Ihr gemeinsam lacht und feiert und euch gegenseitig unterstützt. Genauso hat Gott sich Gemeinde vorgestellt. Gemeinde als Gemeinschaft, als eine bunte Mischung von Menschen, die zusammenkommen, um Liebe, Freude und Gemeinschaft zu teilen. Gottes Plan für unsere Gemeinde ist einfach und genial zugleich. Er möchte, dass wir uns in dieser Gemeinschaft wohlfühlen, einfach sein dürfen, ohne uns verstellen zu müssen. Wir dürfen so sein, wie wir sind, mit unseren Stärken und Schwächen, mit unseren Fehlern und Erfolgen. Und durch die Gemeinde, da erfahren wir Gottes bedingungslose Liebe und wir lernen, dass diese Liebe auch anderen gilt, dass wir diese Liebe auch anderen weitergeben dürfen. In einer Gemeinde, da treffen wir auf Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und Talenten und Persönlichkeiten. Und genau das ist das Tolle daran. Wir können alle voneinander lernen, miteinander wachsen und uns gegenseitig ergänzen. So zeigt sich Gottes Vielfalt und Kreativität in der Gemeinschaft. In dieser Gemeinschaft, da dürfen wir uns fallen lassen, Halt finden und gleichzeitig anderen Halt geben. So sind wir nicht nur von Gott geliebt, sondern auch als Teil seiner großen Familie, die gemeinsam durch dick und dünn geht. Wo hast du zum letzten Mal eine Gemeinschaft erlebt, in der du dich einfach fallen lassen konntest? Und das vierte, Gottes Liebe, einfach sein. Wie großartig ist es bitte, in Gottes Liebe einfach sein zu dürfen? Stell dir vor, du bist umgeben von einer warmen, liebevollen Umarmung, die dir stets Halt und Geborgenheit bietet. Genau das ist Gottes Liebe für uns. Sie ist wie ein unsichtbares Sicherheitsnetz, das uns auffängt, wenn wir stolpern, und uns in die Höhe hebt, wenn wir fliegen wollen. Besonders in der digitalen Welt, in der wir ständig nach Anerkennung und Bestätigung suchen, ist es umso wichtiger, uns daran zu erinnern, dass wir bereits unendlich geliebt sind. Gottes Liebe ist bedingungslos, das heißt, sie ist immer da. Auch wenn wir nicht uns perfekt verhalten oder uns in unseren Schwächen verlieren. Diese Erkenntnis, die hat eine erstaunliche Kraft, denn sie stärkt unsere Selbstliebe. Wenn wir wissen, dass wir in Gottes Augen wertvoll und liebevoll sind, dann fällt uns leichter, uns selbst anzunehmen und zu lieben. Das ist so, als würden wir uns selbst durch Gottes liebevolle Brille anschauen und all die Schönheit erkennen, die schon immer in uns steckte. Diese Zusage, die finden wir unter anderem in im 1. Johannes 4, Vers 10. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern Gott hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit wir von unserer Schuld befreit sind. Fühlst du dich von Gott geliebt? Falls nicht, was hält dich davon ab? Was würde dir helfen, dich einfach in Gottes Liebe fallen zu lassen? Manchmal denke ich, ihr glaubt mehr an mich selbst als ich, sagt der Junge. Du holst uns schon noch ein, sagt das Pferd. Gott hat uns zuerst geliebt. Wir dürfen ihn einholen und das Schritt für Schritt. Uns Schritt für Schritt auch selbst lieben. Mir hat irgendwann in meiner Jugendzeit ein Lied geholfen. Der Text lautet, und ich lese ihn vor und singe ihn euch nicht vor, wie folgt. Who am I, that the Lord of all the earth would care to know my name? Would care to feel my hurt. Who am I, that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am yours. Wer bin ich, dass der Herrscher dieser Welt darauf achtet, meinen Namen zu kennen, meinen Schmerz verstehen will? Wer bin ich, dass der leuchtende Morgenstern sich entschließt, den Weg zu erleuchten für mich und mein wanderndes Herz? Nicht wegen mir, sondern wegen dem, was du getan hast. Nicht wegen dem, was ich getan habe, sondern wegen dem, wer du bist. Ich bin eine Blume, die schnell verwelkt, heute hier und morgen verschwunden. Eine Welle, die im Meer versinkt. Ein Stäubchen im Wind. Trotzdem hörst du mich, wenn ich rufe, Herr. Du fängst mich auf, wenn ich falle. Und du hast mir gesagt, wer ich bin. Ich bin dein. Durch diese Zeilen, da hat mich Gott berührt. Und ich habe in meinem Inneren verstanden, es geht nicht um das, was ich tue, sondern es geht auch nicht um meine Liebe zu anderen, sondern es geht darum, dass ich Gottes Liebe zu mir aufnehme, mich erfüllen lasse von seiner vollkommenen und unbegrenzten göttlichen Agape-Liebe. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es braucht eben einen Anfang. Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Wahrscheinlich immer noch dasselbe wie eben, aber ich darf dir zusagen, dass Gott neben dir steht, dich über deine Schulter anschaut und zwar mit seinem liebevollen Blick. Und Gott steht neben mir und sagt freundlich du zu mir und sagt, du bist ein Exemplar, wie keines jemals vor dir war. Du bist der Stern der Sterne. Ich liebe dich. Eine Liebeserklärung. Ich habe dich erwählt. Du bist der Stern der Sterne. Ich liebe dich. Aus dieser Annahme, da kann David Psalm 139 beten. Und ich lade dich dazu ein, diese Worte mitzubeten. Ob laut oder leise, mach das ganz, wie es für dich passt. Versuche, dein Herz zu öffnen, aufzuholen und Gottes Liebe für dich anzunehmen. Wir beten gemeinsam Psalm 139. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Meine Absicht kennst du von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du merkst es. Alle meine Wege sind dir bekannt. Noch liegt mir kein Wort auf der Zunge, schon weißt du, Herr, was ich sagen will. Von hinten und von vorn hast du mich umfasst und hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist dieses Wissen für mich. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deiner Gegenwart? Würde ich in den Himmel steigen, du bist dort. Würde ich mich in der Unterwelt verstecken, dort bist du auch. Würde ich hochfliegen, wo das Morgenrot leuchtet, mich niederlassen, wo die Sonne im Meer versinkt. Selbst dort nimmst du mich an die Hand. Du legst deinen argen Arm um mich. Da sage ich, Finsternis komme über mich. Nacht soll mich umhüllen, wo sonst das Licht ist. Doch für dich ist die Finsternis nicht finster. Und die Nacht leuchtet so hell wie der Tag. Finsternis ist für dich wie das Licht. Ja, du hast meine Nieren geschaffen, mich im Bauch meiner Mutter gebildet. Ich danke dir und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind. Nichts war dir unbekannt am Aufbau meines Körpers. Als ich im Verborgenen geschaffen wurde, ein buntes Gewebe in den Tiefen der Erde. Ich hatte noch keine Gestalt gewonnen, da sahen deine Augen schon mein Wesen. Ja, Alles steht in deinem Buch geschrieben. Die Tage meines Lebens sind vorgezeichnet, noch ehe ich zur Welt gekommen bin. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, Gott. Wie zahlreich sind sie doch in ihrer Summe. Wollte ich sie zählen, es sind mehr als Sand. Würde ich erwachen, noch immer bin ich bei dir. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Verstehe mich und begreife, was ich denke. Sieh doch, ob ich auf einem falschen Weg bin, und führe mich auf dem Weg, der Zukunft hat. Amen.